Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der FEG. Schön, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten und bitte Sie alle dazu aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank für diesen schönen Morgen. Vielen Dank für einen wunderschönen neuen Tag. Danke, dass wir uns alle auf den Weg machen konnten. Hierher, um heute Abend hier zu sein, heute Morgen hier zu sein und von dir zu hören. Lass uns jetzt still werden vor dir. Benutze diesen Gottesdienst, um mit uns zu sprechen, um uns etwas mitzuteilen. Zeig uns deine Liebe, von der du so viel für uns übrig hast. Heute an diesem Sonntag ganz besonders und in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, jetzt fehlt mir das Mikrofon. Danke. So, ich möchte jetzt einmal den Christoph Ndongdongtume nach vorne bitten und die Laila Haddad. Ja, da kommt sie auch schon. Wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, werden wir in naher Zukunft eine Übersetzung anbieten mit technischer Unterstützung. Und dafür haben wir draußen rechts vorm Eingang am Infopunkt eine Liste ausliegen, in die ihr euch eintragen könnt, in welche Sprache ihr denn gerne den Gottesdienst übersetzt haben wollt. Ich lade euch ein, das zu tun, damit wir wissen, was wir auch überhaupt anbieten können, was gebraucht wird, was gewünscht wird für eine Sprache. Ich meine Sprachen, jetzt nicht deutsche Dialekte, das würde zu weit führen. Genau, und jetzt habe ich die Leila, die vertritt das Arabische.
Mal kurz. إذا في حدا هون بيحكي عربي وبده ترجمة في يحكي معي بعد الاجتماع ونحن بالمستقبل بدنا نعمل ترجمة كمان بالعربي.
Dankeschön. Und der Christoph spricht unsere französischen Freunde an.
Donc à bientôt le service religieux sera traduit en français et au niveau de l'information on a la possibilité de remplir une liste et dans la liste mettre la langue qui doit être traduite en fait. Donc comme Imke vient de le dire, ce serait bien si vous pouvez remplir à la fin du service religieux la liste pour dire dans quelle langue vous aimeriez bien que le service religieux soit traduit. Merci.
Ja, danke schön. Ja, und ich versuche es dann nochmal mit dem Englischen. So, if you like to have translation of the services on Sunday morning, please go outside to the point where is the big eye and sign in, write down which language you need and yeah, so that we can translate for you the service. Thank you. So, und jetzt darf ich den Arne nach vorne bitten. Der hat ja was Erfreuliches mitgebracht.
Ja, ich spreche auf Deutsch. Und zwar zu einer ganz lieben Frau unserer Gemeinde, die Wilhelmine Vogt, die ist 90 Jahre. Wilhelmine, wo bist du? Wilhelmine, ich weiß gar nicht, ob du... Aber ich dachte mir, weil ich jetzt nicht dich in fremder Sprache begrüße, begrüße ich dich mit einem ganz tollen Lied. 90 Jahre, weißes Haar, so ist sie heute hier. So bist du da und darüber freuen wir uns. Und zu deinem Geburtstag, zu dem du manche eingeladen hast, haben wir dir das gesungen im großen Chor. Dieses tolle Lied, eine Eigenkomposition deines Sohnes. Wir gratulieren dir aber auch als Gemeinde. Du bist unser ältestes Gemeindemitglied, liebe Wilhelmine. Wir freuen uns total damit, dass Gott dir 90 Jahre Leben geschenkt hat. Und du bist uns eine ganz liebe, vertraute Person. Und wer sie begrüßen will und ihr gratulieren, der kann das gleich tun. Also 90 Jahre weißes Haar. Ich möchte dir auch noch ein Bibelwort sagen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich glaube, das ist etwas, Wilhelmine, was du erlebt hast. Das strahlst du aus, Freude und Dankbarkeit. Und diese Freude an Gott, die gibt dir echt Stärke. Wie viele Jahre es noch sein werden, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wir sind total froh, dich dabei zu haben. Und wir freuen uns auf jedes weitere Jahr mit dir. Lieber Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du das Leben schenkst und der Wilhelmine nun schon 90 Jahre. Wir freuen uns an dir und dass du ihre Stärke bist. Und wir loben dich über ihrem Leben, dass du ihr geholfen hast in den ganz wunderbaren Tagen und auch in den schweren Jahren und Aufgaben. Alles hat sie in deiner Kraft bewältigt. Danke dafür, Herr Jesus Christus. Amen.
So, und jetzt wollen wir gerne zusammen singen. Das Lied Zünde an, na, dein Feuer. Ich habe mich ein paar Mal verschrieben bei der Planung, da gab es ein paar Missverständnisse. Auf jeden Fall sammeln wir dazu die Kollekte ein, die dieses Mal bestimmt ist für die Belange unserer Gemeinde. Thank you. Hallo, das ist ja schön, dich hier zu sehen. Du bist neu hier, oder? Ah, das ist ja toll, da bist du hier genau richtig. Hier in der Gemeinde wirst du die Liebe Gottes ganz bestimmt erfahren. Euch habe ich ja letzte Woche überhaupt nicht gesehen. Mit euch muss ich noch dringend mal... Ach, egal. Wir sind hier doch genug Christen, die sind liebevoll und werden sich schon um mich kümmern. Also, was ich noch sagen wollte, ne? Letzte Woche, das war ja... Oh, fand's auch, ne? Ganz, ganz schlimm. Ja, da ist jemand, der ist neu. Wir begrüßen den. Wir finden das eigentlich ganz toll. Aber dann gehen wir einfach weg. Dann wird er sich selbst überlassen. Vielleicht auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Warum, das will ich jetzt mal so stehen lassen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich denke, dazu wird der Arne auch gleich einiges sagen. Wir möchten jetzt noch einmal singen. Ich habe schon wieder einen Liedtext vergessen. Aber genau, Jesus höchster Name. Zur Lesung des Predigttextes möchte ich Sie bitten, einmal aufzustehen. Ich lese aus Markus 1, Vers 40 bis 45. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, sag ja niemandem ein einziges Wort davon, sondern geh zum Priester und lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, wie er geheilt wurde. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf, Doch die Leute kamen von überall her zu ihm hin. Amen.
Liebevoll leben, liebevoll leben, liebevoll leben. Das ist unser Thema an diesem Sonntagmorgen, über das ich predigen will. Und zwar unter dem Aspekt von außen nach innen. Also der Frage nachgehend, wie ist es, wenn jemand von außen hinzukommt in eine ihm unbekannte Gruppe, in eine ihm unbekannte Gemeinschaft. In dem Kurzanspiel von Imke haben wir das eben schon gesehen. Dass wir Menschen ansprechen, sie willkommen heißen und wie fühlen sich solche Leute? Wie fühlst du dich, wenn du in einen fremden Kreis, in eine fremde, dir fremde Gruppe hineingehst? Ich glaube, eine Erinnerung, die ganz viele von uns haben, die geht so. Eben deben dab und jetzt geht es weiter im Chor und du bist ab. Es geht weiter, ab. Bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie alt du bist. Ich spüre schon, viele von euch hatten keine glückliche Kindheit. Denn ihr habt offensichtlich nie gespielt. Dieses Spiel auf jeden Fall nicht. Vielleicht wart ihr aber auch schon immer so weltoffen, dass ihr sagt, einen raustun, ins Out bringen mit eben dem Dab gibt es bei uns gar nicht. Sozial bis zum Anschlag. Eben dem Dab und du bist ab. Du bist raus, du spielst nicht mehr mit. Das ist die Geschichte, die wir eben gelesen haben. So ist es dem Aussätzigen gegangen. Er war im Out, er spielte nicht mehr mit. Er war aussortiert, ausgezählt, an den Rand gestellt, weil er ein Aussätziger war. Für die Aussätzigen war es damals so, dass sie von den Menschen ausgegrenzt wurden, aus vielerlei Ängsten, auch aus der Angst heraus angesteckt zu werden. Als bei uns die Thematik mit AIDS aufkam, haben wir etwas von dieser Sorge und Angst gespürt. Oh, ich weiß nicht, kann man sich da anstecken? Und wie viel Entfernung muss ich einhalten oder darf man überhaupt noch Nähe zulassen? Damals war es so, dass die Aussätzigen ihrerseits rufen mussten, wenn sie einen Gesunden begegneten. Sie mussten rufen, Aussatz, Aussatz, damit die anderen wussten, ah, jetzt gilt es, sich fernzuhalten. Hier darf ich nicht nah herangehen. Aussatz hat ganz viele Arten. In unserem Land findet man das kaum mehr. Das ist großartig. Aber Aussatz hat nicht nur eine medizinische Dimension, sondern es hat ja auch wesentlich eine soziale Dimension. Und dieser Art der Ausgrenzung gibt es ganz viele unterschiedliche Formen. Sich unwohl zu fühlen in der eigenen Haut, das kennen die meisten von uns auch. Wenn wir in einer Gemeinschaft sind, wo wir nicht zu Hause uns fühlen, wo wir vielleicht nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat, dann fühlen wir uns ganz unwohl in unserer Haut. Da merken wir, jede Gruppe hat bestimmte Umgangsformen ausgeprägt und die zu kennen, dann ist man klar im Vorteil. Ich weiß nicht, ob ihr schon in ganz vornehmen Restaurants mal gegessen habt oder in ganz vornehmen Haushalten zu einem großen Dinner. Und dann gibt es eine Bataillon von irgendwelchen Essbesteckgeräten. Und wie geht man dann vor? Da kann man sich ganz unwohl in seiner Haut fühlen. Und so ist es in dieser Geschichte in einer viel dramatischeren Weise auch. Der Aussätzige steht außen, er fühlt sich buchstäblich unwohl in seiner Haut. Wer von außen kommt, wird also nicht nur ausgegrenzt durch die Gruppe, sondern er kann sich auch selber fernhalten, weil er einfach nicht weiß, ob er angenommen ist und willkommen. Und das kann eben auch in Gemeinde und Kirche geschehen. Wir feiern unsere Gottesdienste ohne eine feststehende Liturgie. Aber vielleicht ist der ein und andere in der katholischen Kirche verankert und verwurzelt und der weiß, vielleicht auch nur noch aus ferner Erinnerung, da gibt es eine feste Liturgie und wer die kennt, ist auch klar im Vorteil. Denn dann stehst du dann an der richtigen Stelle auf, wann du aufstehen solltest und du bleibst auch dann sitzen, wann man auch nicht aufstehen sollte. Ich habe mich in solchen Gottesdiensten schon latent ausgegrenzt gefühlt, weil ich den Text nicht konnte. Bin ich zu anders, um dabei sein zu können? Vielleicht bist du erstmals hier oder ziemlich am Anfang in dieser Gemeinde und du fragst dich, bin ich zu anders, um dieser Gemeinde zugehören zu können? Darf ich mitgestalten, so wie ich bin? Sich unwohl in der eigenen Haut zu fühlen, ist also etwas, was wir ganz privat empfinden können und es ist etwas, was Gruppe uns vermitteln kann. Abschottung kann aber auch legitim sein. Zum Beispiel im privaten Bereich gibt es Menschen, vielleicht in deiner Familie, wenn ihr zusammenkommt, gibt es immer wieder Streit. Einer redet über den anderen, das kann einem auch am Arbeitsplatz passieren. Da willst du nicht mittun und deswegen hältst du dich dem fern, sonderst dich ab. Du versuchst dich zu schützen im privaten Bereich. Und das ist legitim. Auch Gruppen haben durchaus das Recht, sich zu schützen. Nicht alles aufzusaugen, aufzunehmen, was möglich wäre. Das kann ja auch für ein Gruppensystem zur Überforderung führen oder für eine Gemeinde vielleicht zur Profillosigkeit. Im Großen erleben wir diese soziale Diskussion gerade in unserem Land. Wie viele der Flüchtlinge können wir denn aufnehmen? Und wann wird es gefährlich für unser christliches Abendland? Nun haben wir das ohnehin nicht mehr so intensiv und deswegen, glaube ich, fühlen sich viele Menschen auch so verunsichert. Aber die Frage, wie viel können wir denn aufnehmen, was ist zulässig, was ist berechtigt, was ist eine Überforderung, wann verlieren wir unser Profil, diese Fragen sind durchaus verständlich, sie sind auch berechtigt. Aber das Ziel, dass diese Geschichte, die wir eben hörten, beschreibt, ist ein sich immer weiteres Öffnen. So hat es Jesus gelebt. Er hat sich weiter geöffnet. Er ist als Jude über die Grenze zu den Nichtjuden hinausgeschritten. Das war für die anderen Menschen damals jüdischen Glaubens ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus hatte sich den sozial Ausgegrenzten zugewandt, den Zöllnern. Das waren damalige Steuereintreiber, mit denen hatte er Umgang. Er wendet sich den Frauen zu, damals auch unvorstellbar und in manchen Kulturen ja auch heute nicht sehr en vogue. Jesus sprach diese Menschen an und eben auch die Aussätzigen. Im Umgang mit Gott, in dem Umgang mit Menschen, war es ihm wichtig, sich zu öffnen, sich Gott zu öffnen und den Menschen. Und damit setzte er sich selbst aufs Spiel. Und für uns geht es darum auch, wo wir Grenzen überschreiten, wo wir von außen nach innen gehen, da geht es immer darum, etwas Neues zu finden, zu etwas Neuem, Guten zu kommen. Aber manchmal fehlt auch die Kraft, manchmal der Mut, wieder ein anderes Mal der Wille dazu. Am Ende der Geschichte, das haben wir gehört, ist Jesus selber raus. Und zwar in einer doppelten Hinsicht ist er raus. Nämlich, die Frommen, denen will Jesus beweisen, dass er das Gesetz hält. Deswegen sagt er, nun stell dich vor bei den Priestern, bring die Opfer da der Reinigung, die vorgeschrieben sind, damit alle sehen, ich halte das Gesetz. Und das gibt es in Gemeinde auch. Wenn wir offen sind, Menschen einladen, dass sie dazukommen, dann gibt es die Sorge, ja wird das Gesetz, werden die Ordnungen Gottes nicht völlig verwischt? Was gilt denn dann noch? Werden wir nicht überfremdet? Passen wir uns nachher als Christen den Überlegungen und Ordnungen anderer Menschen an? Das ist genau das Problem, das diese Geschichte mit Jesus beschreibt, weshalb er sagt, habt keine Angst. Sich öffnen ist nicht gleichgestellt mit vollkommenem Regelverlust oder mit Aufgabe des Willen Gottes. Bei den Frommen, den Religiösen, ist also Jesus durch seine Offenheit gleich in Verdacht und ausgegrenzt. Aber er ist auch ausgegrenzt von der Sozialgemeinschaft. Das wird dort ja auch beschrieben. Er fand keinen Ort mehr, wo er sich sehen lassen konnte. Ständig wurde er von Leuten bedrängt. Es gab keinen Ort der Ruhe mehr für ihn. Alle kamen zu ihm. Und das ist auch ganz typisch, wenn sich Gruppen und wenn sich Menschen öffnen, dann werden sie frequentiert. Dann ist nicht mehr die große Ruhe angesagt, sondern das Überraschende und die Begegnung. Was Jesus erlebt, wiederholt sich also in unserem Leben. Es wiederholt sich in jeder Sozialgemeinschaft. Es wiederholt sich auch in der Gemeinde. Wenn wir uns öffnen, bleibt das nicht unbemerkt. Aber wie ist das mit der Infektionsgefahr? Jede Gruppe hat die Macht, andere auszugrenzen. Und dazu schauen wir uns jetzt mal ein Bild an, das Bild, das ihr auch auf eurem Predigtmanuskript habt. Das ist ein Bild des 11. Jahrhunderts und vielleicht ist es nicht dein Stil, und du sagst, oh, das ist aber komisch gemalt. Man kann malen, was man will. War auch so ein Kinderspiel. Aber diese Ikone, dieses Bild ist etwas ganz Besonderes. Wenn ihr es euch anschaut, dann nehmt ihr im Mittelfeld des Bildes sehr viel Goldglanz wahr. Und Goldglanz in dieser Kunst bedeutet immer der Raum des Heils, der Raum der Dankbarkeit, auch der Raum der Heilung. Das Gold steht immer für die Gegenwart Gottes. Sein Licht leuchtet auf. Hier also auf diesem Bild als Hintergrund gewählt, hier geschieht etwas Heiliges, etwas ganz Besonderes. Dann ist das Bild zweigeteilt in zwei Torbögen, die ihr seht. Ein linker, ein rechter Torbogen. In dem linken hält sich Jesus mit seinen Jüngern auf, in dem rechten der Aussätzige mit anderen Jungs. Und in der Mitte, also diese beiden Torbogen, stehen für zwei Welten. Die Welt der Menschen, die mit Jesus Christus zusammen sind, die Gemeinschaft der Heiligen in der Bibel genannt, also Christen, Gemeinde. Und auf der anderen Seite die Aussätzigen, die Ausgegrenzten, die nicht dazugehören und sich fragen, können wir denn dazugehören? Gibt es eine Möglichkeit der Begegnung mit Jesus? Und genau in der Mitte des Bildes, wo die tragende Säule zwischen den beiden Bögen steht, da zeigt das Bild eine Besonderheit, nämlich hier berühren sich die Hände des Aussätzigen und Jesu. Hier findet die Begegnung statt. Die Ausgrenzung hat ein Ende. Ein letzter Hinweis, um das Bild zu verstehen, bezieht sich auf die beiden Städte. In beiden Torbögen finden sich zwei Städte aufgemalt. Und deutlich ist, die Stadt, aus der Jesus mit seinen Jüngern kommt, ist fest ummauert, vollkommen abgeschlossen. Da sieht man nicht mal ein Ausgangstor und auch kein Eingangstor. Ist das etwa ein Hinweis darauf, wie sich Christengemeinde verhalten soll? Vollkommene Abschottung? Ganz bestimmt nicht, denn Jesus steht ja vor dieser geschlossenen Stadt. Mit seinen Jüngern ist er herausgegangen, hat sich über diese Mauergrenzziehung hinweggesetzt. Die andere Stadt, wo der Aussätzige zu sehen ist, diese Stadt, da ist die Mauer fast offen. Immer wieder sieht man bruchstückhaft irgendein Mauerstück da rumstehen. Auf jeden Fall ist auch ein Tor angedeutet und ist ganz klar, diese Menschen, die in dieser Stadt wohnen, die Menschen, die wollen heraus, die wollen die Begegnung mit Jesus finden. Die wollen zur Gemeinschaft kommen. Sie sind herausgebrochen, herausgegangen aus ihrer Stadt, um Gemeinschaft zu haben mit Jesus, ihm zu begegnen und auch seinen Jüngern. Jesus geht hinaus, er verlässt den sicheren Ort, er wagt die Ansteckung Und dieser Aussatz, der hier dargestellt ist, wir wissen nicht, was es war, aber sehr wahrscheinlich war er hochinfektiös. Aber Jesus geht hinaus. Er wagt die Ansteckung durch den Aussatz. Und das ist nicht halsbrecherisch. Denn Jesus weiß sich, er weiß, dass Gott mit ihm ist. Er weiß Gott mit sich bei diesem Schritt auf den Aussätzigen zu. Jesus folgt, so wird es beschrieben in diesem Bibeltext, seinem Mitleidsempfinden und er handelt im Glauben, weil er weiß, dass er in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes seines Vaters lebt und handelt. Und deswegen ist dieser Schritt nicht halsbrecherisch, nicht der pure Wahnsinn, sondern im Glauben geschieht er, im Vertrauen und in der Verbindung mit Gott Vater. Aber auch der Kranke wagt etwas. Er setzt sich über seinen Aussatz hinweg. Der Aussätzige kommt auf Jesus zu und er bittet ihn um Hilfe. Und so begegnen sich die beiden. Jesu Jünger werden Zeugen des Geschehens. Keiner, so hat man den Eindruck, wenn ihr euch das Bild anschaut, will dem Herrn öffentlich sich widersetzen oder unausgesprochen sich ihm widersetzen. Aber die gucken ja so ein bisschen in die Sterne. Ah, die sind so unentschlossen, nun wollen wir oder wollen wir nicht. Ja, der Herr macht es. Und einer unter den dort Dargestellten, der hat ja graue Haare. Das ist der, der direkt hinter Jesus steht. Vielleicht einer der älteren Menschen. Vielleicht einer mit ganz viel Lebenserfahrung. Der sagt, ich weiß, wie das Leben läuft. Das ist hier nicht ungefährlich, was der Herr macht. Und dann zeigt er seine Hand. Diese Hand im Rücken Jesu. Auf mich wirkt sie so ein bisschen wie, hier, unser Herr, der macht das schon. Unser Herr, der macht das schon. Der ist dafür zuständig. Mach du es, Herr, und lass uns da raus. Die Öffnung Jesu jedenfalls fordert alle heraus, die an ihn glauben. Wir können als Christen nicht sagen, das macht unser Herr so. Das ist ein ganz tolles Evangelium der Liebe Gottes, der jeden Menschen annimmt und jeden willkommen heißt. Das ist wirklich ein großartiges Evangelium. Aber ich sag mal so, wenn du Christ bist, mitgegangen, mitgefangen. Also ihm nachgegangen. Nicht sagen, Herr, du machst das schon, lass uns mal raus aus dem Spiel. Öffnung fordert alle heraus. Ich träume davon, ich fände es wunderbar, wenn wir in Gemeinde eine Kultur der Annahme leben würden. Also eine Kultur, wo man spürt, hier bin ich willkommen. Und dann nochmal zu dem Anspiel, eine Kultur, dass wir Menschen, die wir im Foyer treffen, ansprechen, mutig sind, sagen, hallo, wer bist denn du? Und dann, Imke hat das schon gesagt, kommt die nächste Phase der gewissen Peinlichkeit, nachdem man gesagt hat, ich bin der Arne und der andere sagt, ich bin Emil, dann sagt man, ja, und worüber unterhalten wir uns jetzt noch? Wir können uns da ja vielleicht gegenseitig Tipps geben. Also hilfreich kann sein, Mensch, du hast aber schicke Schuhe an. Oder Wahnsinnsbrillengestell. Du kannst aber auch fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin, was machst du beruflich? Bist du schon öfters hierher gekommen? Sagt dein Gegenüber, ja, ich komme seit 2 Jahren. Dann bist du überrascht, aber du kriegst die Kurve und sagst, Mensch, ist ja toll, dass wir uns heute persönlich kennenlernen. Also du musst das nicht persönlich nehmen. Wunderbar. Begegnung ist immer aufregend, ist immer spannend und ist allermeist auch wirklich schön. Das wäre ein Klima der Annahme statt eines Klimas der Ausgrenzung. In dieser Geschichte geht es weiter. Der Mann fällt, so lesen wir, ins Knie. Also er geht auf die Knie. Stellt euch mal einen Boxerwettkampf vor. Vielleicht guckt ihr Boxkämpfe oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass keiner der Boxer und Boxgegner in die Knie gehen will, denn dann hat er verloren. Und deswegen versucht man sich zu schützen und gut davonzukommen. Bloß keinen fangen, bloß nicht in die Knie gehen. Niemand geht so einfach freiwillig in die Knie. Dem geht immer ein Kampf voraus und dem geht auch in uns ein innerer Kampf voraus. Niemand geht freiwillig ohne weiteres auf die Knie. Viel lieber möchten wir abhauen, wegrennen, ausweichen, die Flucht antreten, uns verkriechen. Auch wenn du in eine Gruppe hinzukommen willst, Gemeinschaft suchst, ist es nicht leicht, in die Knie zu gehen. Zu sagen, ich brauche dich, ich bitte um Gemeinschaft. Und das macht den Aussatz so zusätzlich schwer. Nicht nur, dass sich andere vor ihm fürchten, dem Aussätzigen, sondern dass er so schwer nur von sich selber loskommt. Und wir kommen auch so schwer nur von uns selber los. Und deswegen liegt es manchmal auch an uns, dass Begegnung nicht stattfindet. Man muss irgendwie in die Knie gehen, um zu dem Eingeständnis zu gelangen, dass man sich nicht aus dem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Die eigene Schwäche erkennen bedeutet, auf den eigenen Füßen zu stehen. Wenn ihr nochmal auf das Bild schaut, dann finde ich sehr überraschend, dass das Bild den Aussätzigen ja nicht knien zeigt. Das wäre ja zu erwarten. Der muss doch vor Jesus knien, das wäre doch stimmig. Tut er aber nicht. Der steht. Was wollte der Maler damit vielleicht sagen? Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Vielleicht hast du schon mal lange im Bett gelegen, bettlägerig warst du. Du hattest irgendeine Infektion, schweres Fieber und so weiter. Und nach einer Woche vielleicht, wo du gelegen hast, oder manche nahmen schweren Unfall viel länger, die denken, boah, ich glaube, ich kann schon wieder. Ich fühle mich schon wieder stark genug. Und solange man liegt, ist man auch stark. Aber in dem Moment, wo du nach einer Grippe und einer Woche liegen aufstehst, merkst du, irgendwas fehlt jetzt in meinem Hirn. Das wird immer schwärzer. Da geht ein Vorhang runter und du fällst um. Der Kreislauf ist es nicht mehr gewohnt, das Blut zu pumpen, deswegen baut er massiv ab, wenn wir plötzlich nach langer Bettlägerigkeit uns wieder hinstellen. Und jetzt zu dem Aussätzigen. Der Aussätzige steht. Von einer Erkrankung, die einem selbst zuwider ist und man sich damit vielleicht selbst auch zuwider wird. Von einer solchen Krankheit aufzustehen, das ist der große, entscheidende Schritt. Die eigene Schwäche erkennen bedeutet, auf eigenen Füßen zu stehen. Und erst, wo du auf eigenen Füßen dich stellst, merkst du, wie schwach du wirklich bist. Vielleicht hat der Maler dieses Bild deswegen so gefasst, um uns das deutlich zu machen. Du musst dich hinstellen, um wahrzunehmen, wie es um dich steht, um wahrzunehmen, wie schwach du vielleicht bist in Wahrheit. Das Aussehen kann einen schwach machen, das eigene Aussehen, dass mir etwas an mir missfällt, was meinem eigenen Ideal entspricht. Und weil ich darüber so verunsichert bin, stelle ich mich nicht mehr hin, stehe nicht mehr auf, gehe auf niemanden mehr zu. Der eigene Charakter, den man als Charakterschwäche bezeichnet, der kann so ein Hemmnis sein. Aus sich herauszugehen, ist für den Aussätzigen der erste Schritt zur Gesundung. Und für uns ist er es auch. Was muss eigentlich, kannst du dich fragen, noch alles passieren, bis ich das tue? Mich der eigenen Schwäche stelle, mich zu mir stelle, herausgehe, um Gemeinschaft bitte, es wage. Was muss eigentlich noch alles passieren, bis ich das tue, wird sich der ein und andere unter euch vielleicht fragen. Und wenn du mit dir selbst haderst und dich so fragst, gehöre ich denn zu den anderen dazu? Und bin ich denen recht und willkommen? Und muss ich mich maskieren? Sollte ich nicht zeigen, woran ich leide, am Charakter, in der Persönlichkeit, im Äußeren? Dann finde ich, ist dieses Gleichnis eine Rieseneinladung Gottes an dich. Weil Jesus sagt, komm, steh auf, überwinde deine Grenze, geh auf mich zu und ich schlage die Hand ein, ich weise dich nicht zurück. Und Jesus sagt, mein Personal weist dich auch nicht zurück. Und wenn sie es tun, dann gehören sie nicht zu meinem Personal. So scharf, so streng ist dieses Gleichnis, dieses Bild allerdings auch. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir aufgefordert, es ihm nachzutun. Das ist nicht leicht, aber wenn das Licht Gottes in dieser Welt scheinen soll, wenn etwas deutlich werden soll von liebevoll Leben, dann eben die Bereitschaft und die Möglichkeit, dass Menschen von außen nach innen kommen. Ein letzter Gedanke, hat Gott mich je berührt? Es ist, glaube ich, nicht zufällig, auf jeden Fall ist es bedeutsam, dass hier von einem Aussatz die Rede ist und das Bild zeigt es, dieser Mensch ist am ganzen Körper von Aussatz befallen. Und die Haut ist das größte menschliche Organ. Und die Haut signalisiert ganz viel darüber, wie es uns geht und wie es um uns steht, wie wir uns fühlen und was wir zeigen. Das größte menschliche Organ ist die Haut, die die Außenfläche zur Umwelt bedeutet. Und deshalb spielt die Berührung Jesu in der Geschichte eine so große Rolle. Das wird ja geradezu in Slow Motion hier beschrieben, diese Szene. Da empfand er Mitleid, da streckt er die Hand aus, da berührt er ihn, da findet die Gemeinschaft statt. Das wird detailliert erzählt, was Jesus hier tut. Und alle, die das damals lasen und hörten, die dachten, was für ein Wahnsinn, der berührt einen Aussätzigen, Katastrophe. Deswegen wird es ganz breit, regelrecht verlangsamt dargestellt, damit es wirklich rastet und wir es verstehen. So ist es uns überliefert. Es ist eben kein nur äußerliches Geschehen der Berührung, sondern die ganze Person und die ganze Persönlichkeit wird berührt. Und das auf jeden Fall, kann ich sagen, ist das Versprechen in der Begegnung mit Jesus Christus. Es berührt nicht nur dein Äußeres, sondern wenn die Bibel davon sagt, dass Jesus einen Menschen berührt, dann berührt er immer auch sein Innerstes. Dann trägt das dazu bei, den eigenen Charakter, das Eigenwesen, das eigene Menschsein, das eigene Geschlecht, die eigene Jugend oder das eigene Alter anzunehmen. So berührt dich Jesus. Das ist die Verheißung des Evangeliums. Das ist das, wozu er einlädt. Hat Gott dich je berührt? Frag dich das mal. Hat Gott mich je berührt? Wann war das zum ersten Mal der Fall? Wie habe ich das damals erfahren und empfunden? Wie habe ich das überhaupt gespürt, begriffen? Wer war daran beteiligt? Durch wen wurde ich berührt? Und womit? Manche Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, für uns, ich bin ja auch ein solcher, ist es ganz gut, sich das nochmal zu fragen. Hat Gott mich je berührt? Wann, wie, durch wen und womit? Weil die Erinnerung in uns vielleicht eine Sehnsucht weckt, nochmal diese Ursprungserfahrung zu haben, diesen ersten Touch, diese erste Berührung mit Jesus. Vielleicht willst du dich aber auch daran erinnern und kannst dich daran erinnern, Bibel lesen war mal eine echt spannende Sache, das hat mir wirklich gut getan. Jetzt liegt sie mir am Rand, aber du kannst zurückkommen, du kannst nochmal dort anknüpfen. Vielleicht verlockt dich die Erinnerung, wenn du dir diese Fragen stellst. Vielleicht erscheinen auch Menschen, die du noch einmal aufsuchst, die damals dabei waren, heute dir Hilfe sein könnten. Immer kommt es darauf an, dass wir aufstehen, dass wir unsere Schwäche wahrnehmen, dass wir Jesus bitten. Und wenn du niemals zuvor mit Jesus begegnen hattest, dann gilt diese Frage, hat er dich je berührt, auch. Und ich schließe meine Predigt mit einer ganz einfachen Frage. Wenn du dir überlegst, hat Gott mich je berührt, dann frage ich zurück, hast du ihn je darum gebeten? Der Aussätzige bittet darum. Und ich bitte dich, Jesus zu bitten. Wundere dich nicht, wenn du die Berührung Gottes nicht spürst, wenn du ihn nicht darum bittest, sondern frag ihn konkret an. Geh zu Jesus hin. Einfache Worte: Herr Jesus, ich habe heute Morgen was von dir gehört. Wäre schon cool, wenn du mich berühren könntest und würdest. Darum bitte ich dich. Amen.
Wir wollen jetzt zusammen Gott anbeten und wir möchten dazu aufstehen.
Wir möchten jetzt gemeinsam eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, in der wir nachdenken können über die Predigt, in der wir beten können, alleine oder zusammen mit unseren Sitznachbarn.
Never stop.
Ja, zum Ende des Gottesdienstes hin möchte ich Sie noch gerne einladen. Einladen zu verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben. Auf dem Blatt, das Sie am Eingang bekommen haben, mit dem Bild drauf, stehen hinten ganz viele Termine, die Sie wahrnehmen können, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Eine Sache steht leider nicht drauf. Und da geht es um diesen Donnerstag, den kommenden. Und zwar ist um 9.30 Uhr im Sternennorden in der Nordstadt ein offenes Treffen. Ein Treffen zum Kennenlernen, ein Treffen mit Deutschen und mit Flüchtlingen. Leute, die kommen. Es gibt was zu essen, sie können sich unterhalten. Und es wäre wirklich schön, wenn der ein oder andere von hier sich aufmacht zum Stern im Norden und am Donnerstag um 19.30 Uhr da ist. Ich glaube, es ist alles da. Man braucht auch nichts mitbringen, man braucht einfach sich Zeit nehmen, sich freuen auf Begegnungen mit anderen Menschen aus anderen Kulturen und einfach da sein. 19.30 Uhr, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch leider keine Folie da. Nein, Casey schüttelt den Kopf. Ja, aber das schaffen wir schon. So, nach dem Gottesdienst ist jeder von Ihnen herzlich eingeladen, hier im Foyer noch Kaffee zu trinken, Tee zu trinken, stehen zu bleiben, sich zu unterhalten. Gerne dürft ihr auch ins Café Kuh weitergehen, also eine Etage tiefer. Dort gibt es auch nochmal Kaffeespezialitäten, allerdings zu einem Selbstkostenpreis. Da kann man auch noch gerne länger verweilen auf den Sofas. Des Weiteren gibt es wie immer hier unterm Kreuz Angebot für Gespräch und für Gebet. Dort sind Menschen und warten auf euch mit euren Anliegen, sie mit euch zu teilen. Ja, jetzt möchte ich gerne noch das Vaterunser mit uns beten. Bitte Sie dazu aufzustehen und anschließend spreche ich Ihnen den Segen zu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Himmel stehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und Gott der Vater, er segne euch. Er sei bei euch die Woche. Er hält seine schützende Hand über euch und seine starke unter ihnen. Er geht gemeinsam mit euch durch diese Woche. Er segnet euch. Amen. Schönen Sonntag wünsche ich noch.